Jetzt damit haben wir also einen Qualitätssprung mit drinnen, der ein, man könnte sagen, der traditionelle, das traditionelle Berufsethos, die traditionelle professionelle Selbst, hohe Selbsteinschätzung der Logiker ist, die zwar, die dafür, dass sie nicht im Einzelnen sagen können, wie die Welt ist, zumindest dadurch kompensiert werden, dass sie sagen, was die Gesetze sind, nach denen die Welt zu behandeln ist, nicht? Also der Verlust der Kompetenz in allen schönen Einzelfragen wird kompensiert durch die erhöhte Kompetenz dessen, dass die Logik sagen kann, wonach alle anderen sich richten können. Das sind natürlich, das sind Themen, die sehr, sehr weit gehen. Die gehen auch sehr deutlich in den sozusagen Kernbereich von Philosophie. Insofern als auch Philosophie und nicht nur die Logik so ein Feature hat von, wenn du wissen willst, was Metternich in sein Tagebuch geschrieben hat, dann musst du dorthin schauen, musst ins Archiv gehen und musst mal schauen, über wen er sich schlimm geäußert hat, über wen er sich zum Beispiel aggressiv geäußert hat oder nicht. Aber wenn du wissen, wenn du dir diese Archivarbeit sparst und wenn du wissen willst, was ist Aggression oder was ist Ressentiment oder was ist Wahrheit, wie gesagt, dann brauchst du keine Archivarbeit oder sonst etwas, dann beschäftigst du dich mit einem Bereich, der diesen Untersuchungen und Unternehmungen vorweg liegt. Du kannst etwas über Ressentiment sagen durch Analyse des Begriffes, ganz ohne festzustellen, ob Metternich ein ressentimentgeladener Staatskanzler war oder nicht. Diese Form von extra empirischer Möglichkeit der Philosophie ist hier auch mit drinnen.
Das erinnert ja auch ein bisschen an den transzendentalen Philosophen.
Natürlich. Nicht wie die Welt ist, sondern wie wir die Welt konstituieren. Also ja, wie es im Einzelnen aussieht, müssen wir uns empirisch sagen lassen. Wie es aussehen kann, das können wir wissen, können wir fragen, zumindest ohne es im Einzelnen vorher ohne es im Einzelnen spezifizieren zu müssen. Und die Bedeutung der philosophischen Fragestellung in diesem Sinn hängt wesentlich daran, wie plausibel es gemacht werden kann, dass das eine sinnvolle Untersuchung ist, sich zu überlegen, was es überhaupt sein kann. Die Überlegung, wie kann die Welt überhaupt aussehen, gegeben unser Erkenntnisvermögen, kann sozusagen projektiert werden, kann angepriesen werden als eine wichtige eigene philosophische Betrachtungsweise. Hierauf angewiesen, wenn ich es fregeanisch formuliere, die Regeln zu kennen, nach denen das Prädikat wahr anzuwenden ist, wozu Frege auch gleich weiter unten sagt, die Gesetze des Wahrseins kennen. Beim Frege hat man diese vielen Klauseln, die ich im Zusammenhang mit Transzendentalphilosophie und Subjektivität immer wieder mal einführe, so nicht zu fürchten, weil er an der Stelle viel ungenierter auch manchmal vorgeht. Also die Gesetze des Wahrseins zu kennen, ist etwas, das braucht man sowieso, wenn man überhaupt Wissenschaft treiben will. Und jeder, der Wissenschaft treiben will, muss die Gesetze des Wahrseins kennen. Und das ist etwas, was man freundlicherweise oder zufriedenstellenderweise in der Logik kennt, bevor man die Wissenschaft auch in Wirklichkeit durchführt. Also es ist denkbar, dass man die Gesetze des Wahrseins kennt und untersucht, ohne dass man Wissenschaft macht. Das ist die Besonderheit der Logik. Das ist eine Strukturgleichheit, da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist eine Strukturgleichheit dieses apriorischen Momentes in der Transzendentalphilosophie und des apriorischen Momentes, das der Frege hier einführt. Was aber, und hier kommen wir jetzt dann zum Querdenker, wenn man sich die Sache im nächsten Satz ansieht, schon wieder zurückgenommen werden muss in einer wichtigen Art und Weise. Man sieht da, wie kräftig die verschiedenen Tendenzen gegeneinander stehen und aufeinanderreißen in dieser einfachen Passage schon. Die Logik beschäftigt sich in ganz anderer Weise mit der Wahrheit als die anderen Wissenschaften. Sie verhält sich zur Wahrheit etwa so wie die Physik zur Schwere oder zur Wärme. Wahrheiten zu entdecken ist Aufgabe aller Wissenschaften. Der Logik kommt es zu, die Gesetze des Wahrseins zu erkennen. Das ist etwas, wo beide Motive, das Motiv des Qualitätssprungs und das Motiv der Naturalisierung auf eine irritierende Art und Weise zusammen vorkommen. Auf der einen Seite, sagt der Frege, die Logik steht über allen anderen Wissenschaften, weil sie beschäftigt sich mit den Gesetzen des Wahrseins und nicht einfach mit einzelnen Wahrheiten. Kaum hat er das gesagt, sagt er zweitens, aber so wie die Logik sich mit dem Wahrsein beschäftigt, kann man das vergleichen damit, wie die Physik sich mit der Schwere beschäftigt. Das heißt, die Physik hat das Thema Schwerkraft der Körper, die Logik hat das Thema Wahrheit von Sätzen. Das wäre eine Ebene, wo man sagen kann, dass das Thema der Logik ist Wahrheit in dem substanziellen Sinn, wie ich es angesprochen habe, also die substanziellen Wahrheitstheorien, Wahrheit ist Übereinstimmung oder Wahrheit ist Konsensus, das wäre etwas, was in der Logik auftreten kann, so ähnlich wie man sagen kann, Schwerkraft ist das, was diesen und diesen Gesetzen entspricht, gehorcht diesen und diesen Konstanten. Das heißt, an dieser Stelle wird Wahrheit zu einem Thema, die Besonderheit ist, dass das Extra-Thema Wahrheit in die Wissenschaft der Logik fällt, analog dazu, dass das Thema Schwerkraft in die Wissenschaft der Physik fällt und dagegen steht quer, ich denke, Sie werden es sozusagen jetzt mitgekriegt haben, steht quer, dass es eine zweite Betrachtungsweise gibt, in der die Sachen vertikal geregelt sind, nämlich so, dass Wahrheit etwas ist, was ein Thema ist, nicht wie alle anderen Themen der Wissenschaften. Die anderen Themen der Wissenschaften haben Wahrheit zum Ziel und die Logik hat Wahrheit Wahrheit schon zum Thema, aber sie kann sie nicht so zum Thema haben wie die anderen Wissenschaften, weil sie die Wissenschaft von allen Wissenschaften ist. Also ein Thema, das über allen anderen Themen drüber ist. Und diese besondere Art von, also Wahrheit als das Thema aller Themen in der Wissenschaft, um es abgekürzt zu sagen, nicht? Wahrheit, das, was hinter den Themen aller Wissenschaft als Thema steht. Und diese Art von Erhabenheit, die daher kommt, dass man sagt, die Logik hat diesen Qualitätssprung hinter sich, diese Art von Erhabenheit ist natürlich genau das, was als erstes beim Wittgenstein dann kritisiert wird und was auch kritisiert wird in den genannten minimalistischen Wahrheitstheorien, wo man sagt, das kann ja wohl nicht die Aufgabe der Suche nach Wahrheit sein, ein erhabenes und einzigartiges Thema zu finden, das also so ausschaut, als wäre es ein Problem wie die Schwerkraft oder wie der genetische Code und in Wirklichkeit aber ein Thema ist, das über allen anderen Themen von dieser Art ist, die wir empirisch untersuchen können. Also das ist hier angelegt, dieses Problem. Nun hat der Frege, das sind mal erste Überlegungen. Diese Überlegungen werden jetzt noch weiter ausgeführt. Die führen dann hin, leitend, es hat ein bisschen einen verschlungenen Verlauf, ist aber ein ziemlich wichtiges Argumentationsgeschehen, gerade im Hinblick auf das Verhältnis von Naturalisierung, Psychologie und dem, was der Frege mit Wahrheit sagen möchte. Er macht also hier zunächst mal die Behauptung, der Logik kommt es zu, die Gesetze des Wahrseins zu erkennen. Da hat er, Sie merken es, hat er einen Schwenk vollzogen, zurück in einen Bereich, wo es nicht mehr heißt, wir schauen uns an, wie wir das Wort ist wahr verwenden. Ein bisschen weiter unten werden wir dann dazu kommen, dass er sagt, Wahrheit ist ein Eigenschaftswort. Das ist in der Tradition, in dem Duktus, dass er sagt, um uns mit Wahrheit zu beschäftigen, müssen wir das Wort uns genauer anschauen. Wahrheit ist ein Eigenschaftswort und worauf wenden wir dieses Eigenschaftswort an? Das wird etwas sein, was er hier verfolgt, aber das hat er jetzt an dieser Stelle mal eine Zeit lang vergessen, indem er sagt, die Gesetze des Wahrseins müssen wir erkennen. Ist wahr steht dafür, dass wir die Gesetze des Wahrseins erkennen. Und jetzt bricht das aber wieder in die andere Richtung zurück und er kommt, obwohl er jetzt das mit die Gesetze des Wahrseins, also massiver und dogmatischer kann man ja in einer Weise nicht sein, nicht? Man erinnern sich an den Nietzsche, ne? Die Gesetze des Wahrseins gibt's nicht, sagt der Nietzsche. Das sind Sachen, die bilden wir uns ein, was wir vereinbaren können oder nicht vereinbaren können. Der Frege sagt, die Gesetze des Wahrseins werden in der Logik erkannt, aber es bricht in die andere Richtung gleich wieder zurück, denn was er zur Explikation dessen, die Gesetze des Wahrseins erkennen, sagt, greift jetzt wieder zurück auf den Sprachgebrauch. In dem Fall nicht dem Sprachgebrauch von wahr, sondern in dem Sprachgebrauch von Gesetz. Und dieser neue Weg, ja, das ist etwas, was in der Philosophie unglaublich wichtig dann geworden ist, sich die Gebrauchsweise von Worten anzusehen, um sachliche Fragen zu klären. Wir haben jetzt Gesetze des Wahrseins, aber dass wir von Gesetzen des Wahrseins sprechen, heißt noch nicht, dass wir uns festlegen können, was diese Gesetze sind. Wir müssen fragen, wie sprechen wir denn von Gesetzen des Wahrseins? Also dasselbe, was ich über Wahrheit gesagt habe, gilt mutatis mutandis auch über Gesetz. Schauen wir uns an, wie verwenden wir Gesetz? Und er sagt auf zwei Weisen. Hauptsächlich, wir sprechen von Sittengesetzen, von Staatsgesetzen, und meinen damit Vorschriften, die befolgt werden sollen, mit denen das Geschehen nicht immer in Einklang steht. Und dann sprechen wir von Naturgesetzen. Das ist das Allgemeine des Naturgeschehens, dem dieses immer gemäß ist. Und er sagt jetzt, also zu seinem Gebrauch von Gesetze des Wahrseins, erstens einmal, es handelt sich nicht um Vorschriften im Sinn von menschlichen Vorschriften. Wahrsein heißt nicht, das ist ein Rückblick auch auf die Diskussion vom vergangenen Mal. Wahrsein heißt nicht in dieser Betrachtungsweise, wir einigen uns darauf, dass du dir nicht im selben Moment widersprechen kannst. Ne? Wahrsein in dem Sinn wird nicht in einer Gesetzesvorlage formuliert und wer dem Gesetz nicht entspricht, gilt nicht als ein gilt sozusagen nicht als ein ernstzunehmender Gesprächspartner, eine ernstzunehmende Gesprächspartnerin. Dieses pragmatische Betrachten von Wahrheit, das wir das letzte Mal auch schon angesprochen haben, würde so etwas nahelegen, dass wir uns unter die Gesetze des Wahrseins sozusagen einordnen, einrichten, als so ähnlich, wie wir uns unter die Gesetze des Straßenverkehrs zum Beispiel einrichten. Nicht? Also darwinistisch gesprochen ist zumindest im zentraleuropäischen Kontext so eine bestimmte Einordnung in die Gesetze des Straßenverkehrs notwendig, sonst überlebt man nicht. Und von daher ist für Fußgängerinnen zum Beispiel auf Fußgängerübergängen und von daher könnte man sagen, es ist ein Überlebensfaktor, sich nach diesen Regeln zu halten. Und es ist ein Überlebensfaktor, wenn man das parallelisiert, wenn man ernst genommen werden will, bestimmte allzu eklatante Widersprüche nicht zu produzieren. Die Idee hier ist, dass dem nicht so ist, dass wir, wenn wir von Wahrheit sprechen, nicht in diesem Sinn von gemeinsam festgelegten Regeln ausgehen, sondern eher im Sinn von Naturgesetzen. Er spricht von Allgemeinen des Naturgeschehens, hat aber hier gleich erste Bedenken. Also ganz gefällt ihm das doch nicht und es kann ihm nicht ganz gefallen, weil er vorher gerade gesagt hat, Wahrheit ist was anderes als die Suche nach den physikalischen, biologischen oder anderen Sachen. Die Gesetze des Wahrseins sind andere als die Gesetze der Schwere oder der Transmittersubstanzen. Mehr in diesem Sinne spreche ich von Gesetzen des Wahrseins. Es handelt sich nicht um ein Geschehen, also das heißt, da bleibt es noch offen, wo die Gesetze jetzt liegen, das sozusagen ist ein Indikator der Schwierigkeit, die in dem drin liegt, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Ist es so, dass wir uns das festlegen, dass wir nach Wahrheit uns halten, also nach Regeln des Wahrseins, der Wahrheit, der Logik uns halten sollen, damit wir ernstzunehmende Personen gegeneinander sind? Oder ist es so, dass wir ernstzunehmende Personen werden, weil wir uns danach richten, dass es so ist. Lass ich mal dabei, bevor ich diesen Exkurs mache. Das ist deswegen jetzt für Frege wichtig, weil er eben sagen will, es geht nicht um ein Geschehen, sondern um ein Sein. Aus den Gesetzen des Wahrseins ergeben sich nun Vorschriften für das Fürwahrhalten, das Denken und Schließen. Und so spricht man wohl auch von Denkgesetzen. Das ist die Linie, die eine Linie, die ich jetzt gerade im Auge gehabt habe. Er sieht, dass Denken auch etwas ist, was individuelle Menschen separat und in Kommunikation miteinander vollziehen. Die Frage ist die Regularität, der dieses Denken unterliegt. Ist es eine Regularität, die nach dem Muster von Straßenverkehrsordnung sozusagen stattfindet oder mehr nach dem Muster von Schwerkraft? Nicht? Wir können uns ausmachen, dass wir bei Rot stehen bleiben und bei Grün fahren. Wir können uns nicht so gut ausmachen, was passiert, wenn wir das Fenster öffnen und den einen Schritt nach außen machen. Und die Frege Position ist an dieser Stelle, dass wenn es ums Wahrsein geht, es mehr um sowas Ähnliches geht wie um Naturgesetze. Das heißt, man kann sich das nicht ausmachen, dass ein Satz P gleichzeitig wahr oder falsch sein kann. Das kann man sich so wenig ausmachen, wie man sich ausmachen kann, dass wir jetzt der Schwerkraft entfliehen. Und der Rahmen dessen, warum ihm das wichtig ist, und hier kommen wir jetzt zum Antipsychologismus, ist, weil er jetzt hier eine Deduktion quasi vorgelegt hat davon, wie es dazu kommen kann, dass man eine Nietzsche-Position einnimmt, wie es dazu kommen kann, dass man der Auffassung sein kann, Logik hätte was mit seelischen Gesetzlichkeiten zu tun, als eine Regel die wir quasi extrahieren können aus den Gesetzen des Wahrseins gibt es behaupten, gibt es sozusagen Events, psychische Events, die sich verbinden mit der Äußerung von Behauptungssätzen. Das heißt, wir können nicht umhin, in subjektive Zustände zu geraten, wenn wir mit Behauptungssätzen operieren. So ähnlich wie es nicht vorstellbar ist, dass wir keine subjektiven Zustände haben, wenn wir mit Schönheit zum Beispiel operieren oder auch mit Gut, nicht? Aber lassen wir es mal bei Schön. Unter die Regeln des Gebrauchs von Schön gehört, dass es Leute gibt, die etwas schön finden. Und da haben wir ein ähnliches Problem, nur in Klammern gesprochen, nicht? Ein ähnliches Relativismusproblem, das allerdings anders gelagert ist. Das ist an der Stelle doch auch zu sehen. Und die Ästhetisierung des Wahrheitsproblems, um das hier in einer Anmerkung zu sagen, nicht? Die Ästhetisierung des Wahrheitsproblems besteht darin, dass man sagen möchte, bestimmte Gebräuchlichkeiten, die wir uns beim Wort, sozusagen beim Umgang mit dem Wort schön angewöhnt haben, übertragen wir auch auf den Umgang mit dem Wort wahr, weil man kann zum Beispiel das Wort schön basierend auf den subjektiven Zuständen, auf den Einschätzungszuständen einer Person, kann man sehr wohl so verwenden, dass man sagt, ich sage, es ist etwas schön und jemand anderer widerspricht mir und sagt, es ist nicht schön und diese beiden Sachen können sozusagen nebeneinander bestehen. Tugend, so wie Tugendhat im Zusammenhang mit Wahrheit sagt, der Wahrheitsanspruch, der unter Behauptungssätzen, mit Behauptungssätzen angezogen wird, dieser Wahrheitsanspruch muss, wenn die andere Person von mir ernst genommen wird, wenn wir uns wechselseitig ernst nehmen, zurückgezogen werden, wenn die andere Person recht hat. Ich kann nicht, wenn die andere Person mit ihrer Behauptung, mit ihrer Gegenbehauptung zu meiner Behauptung recht hat, kann ich nicht bei meiner Behauptung bleiben, wenn ich sie und mich ernst nehme. Das ist die Besonderheit dieser Unverträglichkeit von wahr und falsch im Zusammenhang mit Wahrheit. Bei der Ästhetik ist es nicht so. Wir gehen mit dem Phänomen Schönheit anders um. Wir sind bereit zu sagen, du kannst genau dasselbe nicht schön finden, das ich schön finde. Und die Übertragung, die Ästhetisierung des Wahrheitsprädikates könnte man in etwa so beschreiben, dass man sagt, Wahrheit ist auch nur eine ästhetische Kategorie, in der man eine gewisse Wertschätzung oder sowas Ähnliches zum Ausdruck bringt, die man ästhetisch erklären könnte. Und dann hätten wir die seelischen Vorgänge auf eine bestimmte Art und Weise organisiert, in der dieser Widerspruch möglich wäre. Wir hätten aber das verloren, worum es dem Frege hier geht und eine Reihe von anderen auch, ein Spezifikum, ein traditionell zumindest bekanntes und diskutiertes Spezifikum des Gebrauchs von wahr, das diesen Gebrauch unterscheidet vom Gebrauch von ist schön. Also Denkgesetze wären psychologische Gesetze und so kann man zu der Meinung kommen, es handelt sich in der Logik um den seelischen Vorgang des Denkens und um die psychologischen Gesetze, nach denen es geschieht. Aber damit wäre die Aufgabe der Logik verkannt, denn hierbei erhält die Wahrheit nicht die ihr gebührende Stellung. Der Irrtum, der Aberglaube, hat ebenso seine Ursachen wie die richtige Erkenntnis. Das Fürwahrhalten des Falschen und das Fürwahrhalten des Wahren kommen beide nach psychologischen Gesetzen zustande. Das ist jetzt eine entscheidende Argumentation. Ich hab das quasi jetzt vorbereitet. Nicht? Ich habe es vorbereitet dadurch, dass ich gesagt habe, wenn wir den Gebrauch von ist wahr ästhetisieren, was verlieren wir dadurch? Was haben wir damit allenfalls nicht mehr richtig im Auge und im Griff. Und das, was wir damit verlieren, ist jetzt genau der Unterschied, den der Frege hier hervorhebt, nämlich, dass wir, wenn wir uns auf psychologische Gesetze reduzieren an dieser Stelle, den Unterschied verlieren zwischen dem Ernst, ich habe das, dem, was ich das letzte Mal ernst nehmen in konfrontativen Argumentationszusammenhängen. Der Hinweis von Frege ist, dass es natürlich ganz genauso psychologische Gesetze gibt, die dafür verantwortlich sind, dass jemand, um das Beispiel vom letzten Mal zu sagen, Ihnen am Gang begegnet und sagt, die Vorlesung fällt aus. Jemand sagt Ihnen, die Vorlesung fällt aus, weil Sie nicht, weil Sie sich zum Beispiel verschaut hat beim Zettel so und so, weil sie die Woche verwechselt hat, weil sie innerpsychischen Mechanismen unterliegt, die sie dazu zwingt, zu leugnen, dass diese Vorlesung diesmal stattfindet, was immer. Ja? Es gibt beliebig viele psychologische Gründe dafür, dass jemand sagt, die Vorlesung fällt aus oder die Vorlesung fällt nicht aus. Damit ist noch nicht gesagt, ob das richtig ist, ob man dieser Aussage widersprechen kann und was es eigentlich heißt, einer solchen Aussage zu widersprechen. Wenn ich auf der Position bin, zu sagen, eine Person, die am Gang zu treffen ist und die die Wortfolge, die Vorlesung fällt aus, äußert, eine solche Person wird sozusagen geleitet von einer Kausalkette, von einer psychologischen, psychologisch motivierten Kausalkette. Und was kann ich dieser Person entgegensetzen? Kann ich dieser Person entgegensetzen eine andere Kausalkette, nämlich meine Kausalkette, und dann treffen sich so zwei Kausalketten. Ja? Das ist dann im Bereich des Redens so ähnlich, wie wenn wir nicht aufpassen und gegeneinander stoßen. Ja? Wenn ich halt nicht ausweiche, wenn ich nicht ausweiche und in die Person reinlaufe, die eine Person läuft so, die andere Person läuft so, dann stoßen sie aufeinander und setzen ihren Weg in dieser oder jenen anderen Weise sozusagen fort. So ähnlich im psychologischen Bereich. Ich sag's mal wiederum karikierend, Recht hat der lauter schreit. Ja? Diejenige Person, eine eindrucksvollere Kausalkette in diesem Zusammenhang vorzuweisen hat, setzt sich durch. Setzt sich durch, sage ich jetzt, und nicht Recht hat, weil darin liegt genau der entscheidende Punkt. Unter welchen Bedingungen, das ist der Frege-Hinweis, unter welchen Bedingungen kann ich sagen, dass ich dieser Person widerspreche? Dass ich der Person widerspreche, die mir aufgrund einer psychischen Gesetzmäßigkeit die Worte entgegenbringt, die Vorlesung fällt aus. Widersprechen kann ich ihr nur, ich hoffe, das ist jetzt mittlerweile klar geworden, nicht? Widersprechen kann ich nur, wenn ich das, was sie da sagt, ernst nehme und es als den möglichen Ansatz einer Zurückweisung nehme. Und worin artikulieren sich Zurückweisungen? Zurückweisungen sind etwas, was Wahrheitsansprüche impliziert und das sozusagen die Gegenbewegung, das Aufheben von Wahrheitsansprüchen ebenfalls impliziert. Der Mathematiker, der der Frege ist, wird hier natürlich auch sehr deutlich, dass eine Ableitung aus diesem und eine Erklärung eines seelischen Vorgangs, der in ein Fürwahrhalten ausläuft, kann nie einen Beweis dessen ersetzen, auf das sich dieses Fürwahrhalten bezieht. Es ist hier das Konzept des Beweises ein wichtiges, und ein Beweis ist das methodische Sätze aus anderen Sätzen ableiten Könnens. Und diese Methode des Beweisens, auf der natürlich Logik und Mathematik auf ganz besondere Art und Weise aufruht, aber in den Wissenschaften gibt es diese logischen Momente eben durchaus auch. Diese Methode des Beweises ist nicht durchführbar, ist nicht anrechenbar, wenn man nicht hier die logischen Gesetzlichkeiten drinnen hat, statt der psychologischen. Erst nachdem wir die Gesetze des Wahrseins erkannt haben, können wir entscheiden, wie wir die psychologischen Vorgaben behandeln. Dann aber werden wir die Ableitung und Erklärung des seelischen Vorgangs wahrscheinlich entbehren können. Und jetzt geht es, erweist der Logik die Aufgabe zu, der Gesetze des Wahrseins zu finden und nicht des Fürwahrhaltens. Und was er da sagt, ist jetzt genau die Umkehrung von dem, was im ersten Satz drinnen steht, nicht? Obwohl er das Thema mit drinnen hat. In den Gesetzen des Wahrseins wird die Bedeutung des Wortes wahr entwickelt. Da hat er noch immer drinnen, dass wir müssen uns anschauen, wie wahr funktioniert, und hat aber zweitens die Auffassung drinnen, dass wir einen solchen Zugang des Wahrseins haben, einen Zugang zur Sache der Wahrheit, abgesehen vom Gebrauch des Wortes. Das sind zwei Dinge, die bei ihm immer zusammen und auch sozusagen intern verhakt gegeneinander spielen. Jetzt schauen wir uns das weiter an, was er macht mit der Sprachanalyse. Also dieser erste Ansatz von Sprachanalyse, der hier eigentlich festzustellen ist, wenn er sagt, wahr ist ein Eigenschaftswort, und jetzt schauen wir es uns an, wie funktioniert das Eigenschaftswort, denn der weitere Verlauf dieses Aufsatzes zumindest ist nicht so, dass er deduziert die Gesetze des Wahrseins, sondern er schaut sich jetzt näher an, wie funktioniert denn dieses Wort, und da gibt es drei Dinge, die ich hervorgehoben habe. Er spricht darüber, dass wenn wir uns die Frage vorlegen, auf was wenden wir denn dieses Eigenschaftswort wahr an, dass wir da eher einen unklaren Befund haben. Wir wenden das Wort an auf Bilder, Vorstellungen, Sätze, Gedanken. Erster Punkt. Zweiter Punkt, eine traditionell sehr verankerte Art und Weise, wie wir darüber sprechen, worauf wir das Prädikat wahr anwenden, ist auf eine Übereinstimmung, die Übereinstimmung von etwas. Das ist die Adäquationstheorie-Tradition, die da drinnen ist. Und das Dritte, was in der Diskussion dann zum Ausdruck kommt, ist, wir werden, das ist dann die These, ich sage es kurz vorweg, er sagt, das mit der Übereinstimmung, das ist nicht haltbar, das können wir so nicht beibehalten. Worauf wir das Wort wahr anwenden, ist in Wirklichkeit der Sinn des Satzes, nämlich ein Gedanke. Das ist etwas, was die traditionelle Philosophie überhaupt nicht vorgegeben hat. Das ist wirklich eine komplett tiefgreifende Revision der Akzente im Reden darüber, was Wahrheit ist, und das müssen wir uns genauer ansehen, wie er dazu kommt. Also das Verwerfen der Abbildtheorie, sagen wir mal so, der Adäquationstheorie, und stattdessen die These, dass Wahrheit ein Prädikat für die Bedeutung von Sätzen ist.
War das in diesem Sinne schon eine existente, fixe Sache für ihn? Oder habe ich das jetzt falsch herausgehört? Also es wäre ein Naturgesetz, dass er sagt, okay, das ist das ist sozusagen etwas, was existent ist, Wahrheit. Ist also keine, ist nie eine Übereinstimmung, auch nicht sozusagen einer Gemeinschaft oder sowas, sondern ist eine eigene Kategorie oder was?
War, ja, das, das wechselt eben. Das ist einfach eine... Das ist eine schwierige Sache, die man hier sagen, die man hier diskutieren muss. Es ist nicht, sagen wir mal so, wenn man sagt, Wahrheit ist Übereinstimmung als was Greifbares, nicht? So Übereinstimmung wäre an der Stelle so ähnlich wie Schwergewicht oder Molekulargewicht. Dann weist er das einmal zurück und sagt, diese Art von Sache, von die Logik beschäftigt sich nicht mit der Sache Übereinstimmung. Und insofern ist Wahrheit so sachlich nicht bestimmt. Jetzt ist die nächste Frage, da gibt es eine andere Sache, die Logik sagt, dass die Wahrheit ist. Und dazu könnte man jetzt sagen, passt die Antwort, die Wahrheit... Wahrheit bezieht sich auf einen Sinn von Sätzen, Sinn von Gedanken. Das ist jetzt etwas, was nicht in dem Sinn Sache ist. Das muss ich sozusagen in weiterer Folge noch genauer sagen. Inwiefern Wahrheit, die sich auf den Sinn von Sätzen bezieht, was anderes ist, als Wahrheit, die sich auf Übereinstimmung beziehen würde. Das nehme ich mir vor. Das nehme ich mir vor, es ist, eine andere Art von Sachlichkeit. Also um es stichwortartig zu sagen, im einen Fall ist eine erkenntnistheoretisch metaphysische Voraussetzung mit drinnen, nämlich die, dass es Gedanken gibt und Sachverhalte und eine Übereinstimmung von Gedanken und Sachverhalten. Und die Logik wäre etwas, was sozusagen die metaphysische Spange bilden kann, die etwas darüber sagen kann, wie sich die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der Gedanken sozusagen einpassen lassen und wie die dazu passen zur Welt der Dinge. In dem Moment, in dem man sagt, Wahrheit wird ausgesagt über den Sinn von Sätzen, hat man eine semiotische Perspektive, eine semantisch-semiotische Perspektive, die etwas zu tun hat damit, dass man Sprachausdrücken einen Inhalt zuschreibt. Der Inhalt von Sprachausdrücken ist nicht einfach die Welt. Also im erkenntnistheoretischen Sinn der Übereinstimmung, der klassischen Übereinstimmung, hat man Denken und Welt in einem Verhältnis und eine Theorie darüber, wie das zusammenpasst. Das ist die metaphysische Wahrheitstheorie, der Korrespondenztheorie. Im semantischen Sinn hat man Sprachausdrücke und etwas, was die Sprachausdrücke bedeuten. Es gibt eine Version, wo man sagt, na, was bedeuten denn die Sprachausdrücke? Die Welt. Und an dieser Stelle verschleift sich das Semiotische ins Erkenntnistheoretische. Aber die ganze Pointe einer semiotischen Betrachtung besteht darin, dass man dieses Verschleifen zunächst einmal hintanhält und sagt, ich kann die Frage, was Sprachausdrücke bedeuten, diskutieren, ohne eine erkenntnistheoretische Frage zu haben. Ich muss nicht fragen, wie erkenne ich die Welt, um mich fragen zu können, was bedeutet der Satz. Ja. Ich kann verstehen, was ein Satz bedeutet, ohne dass ich weiß, wie die Welt ist. Es ist, wenn ich auf diese Frage sozusagen jetzt noch kurz antworten kann, eine der Besonderheiten vom Traktatus von Wittgenstein besteht darin, dass er diese beiden Sachen dann gleichgeschaltet hat. Der Wittgenstein im Traktatus sagt, einen Satz zu verstehen heißt zu wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Ja? Das ist jetzt der Punkt, wo die Semantik, nämlich der Sinn, wahr bezieht sich auf den Sinn eines Satzes, wo das mit hineingenommen wird in die Metaphysik, nämlich der Mensch erkennt Wahrheit über die Welt. Aber das ist beim Frege noch nicht der Fall. Beim Frege ist es noch möglich und in der Frege-Tradition ist es noch möglich, so Fragen zu stellen, wie worauf bezieht sich ein Sprachausdruck, ohne diese Weltgeschichte mit reinzunehmen.
Ja, meine Frage ist, inwieweit dann gut konstruierte Geschichten, die ja Sinn oder Bedeutung haben, wie man halt die Wahrheit
Richtig.
Das
ist ein gutes Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel. Die Brüder Karamasow kann man sicherlich lesen und man versteht, worum es geht, nicht? Aber man geht ein bisschen leer, wenn man sich fragt, worauf bezieht sich das? Das gibt es natürlich in der Literaturtheorie lange und breit, die Frage, worauf beziehen sich diese Sätze, die Brüder Karamasow ausmachen. Die Pointe der semantisch-semiotischen Diskussion ist einmal zu sagen, ich kann sehr wohl verstehen, was da drin steht, ohne eine Welt zu haben, mit der ich das vergleiche.
Und die würden dann, die semantisch-semiotische Position würde dann auch sagen, das heißt, die sind dann wahr?
Das würde sie noch nicht sagen. Der Punkt, warum ich die semantisch-semiotische Position reingenommen habe, ist, weil man die noch die kann man sozusagen plausibel machen, auch ohne dass man über Wahrheit redet. Man kann sagen, was meinst du eigentlich? Was meint der Dostojewski, wenn er das schreibt? Ohne dass man sich direkt fragt, ist es so? Sprachausdrücke haben Bedeutung und diese Bedeutung kann man diskutieren, auch ohne direkt auf Wahrheit sozusagen zu gehen. Und der Punkt der Frege-Behauptung, wahr ist der Sinn von Sätzen, ist jetzt genau der, dass man sagt, worauf sich dieses Wahrheitsprädikat bezieht, ist nicht irgendeine Übereinstimmung, sondern ist der Sinn von Sätzen. Und insofern ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Romanwelt und einer wirklichen Welt, der Unterschied zwischen einer Romanwelt und einem Aussagesatz besteht darin, dass es zwar in beiden Fällen, im Romansatz und im Aussagesatz, einen Sinn des Satzes gibt, aber nur in der wirklichen Welt ist Wahrheit, kommt die Aussage ist wahr dem Sinn des Satzes zu. Nicht? Ich habe einen Satz, eine Satzformulierung und die Satzformulierung kann ich verstehen und wenn sie in einem Roman vorkommt, dann war es das. Dann habe ich, in der Regel spreche ich nicht davon, dass Sätze, die in einem Roman vorkommen, das Prädikat wahr erhalten können. Wenn ich das als Ausgangspunkt nehme, nämlich die semantisch-semiotische Betrachtung, dass Sätze etwas bedeuten, und wenn ich dem jetzt noch hinzufüge, und das, was sie bedeuten, kann wahr sein, dann bin ich dort, wo ich quasi erkenntnistheoretisch hin will. Und dazu brauche ich nicht, das ist jetzt... Das ist sozusagen die Pointe dabei, ich nehme sie ein bisschen vorweg. Dazu brauche ich keine Übereinstimmung. Was der Frege sagt, ist, er versucht die Übereinstimmung zu widerlegen. Der Frege sagt nicht, Frege würde das Romanbeispiel jetzt nicht so sozusagen explizieren, dass er sagt, da gibt es einen Satz, dieser Satz sagt etwas und wenn das so ist, wenn die Welt so ist, wie der Satz es sagt, dann ist der Satz wahr und es ist nicht ein Romansatz, sondern es ist eine Aussage über die Wirklichkeit. Das wäre die erkenntnistheoretisch, abbildtheoretische Übereinstimmungsfrage. Der Frege sagt, es gibt Sätze, Sätze haben eine Bedeutung, die Bedeutung nennt er Gedanken. Und was wir tun, wenn wir sagen, ein Satz ist wahr, ist, wir qualifizieren einfach einen Gedanken als wahr. Pause, da gibt es keine Übereinstimmung. Mit der Übereinstimmung operieren wir hier gar nicht. Sein Hinweis ist der, dass er sagt, wahr ist, das können Sie dann da lesen, wahr ist kein zweistelliges Prädikat. Wahr ist nicht ein Prädikat, das über ein Verhältnis etwas sagt, sondern wahr ist etwas, was wir einem Satz zugestehen. Und der Satz hat eine Bedeutung und diese Bedeutung diese Bedeutung qualifizieren wir mit wahr. Es ist mir klar, dass das jetzt ein bisschen sozusagen sehr abstrakt im Raum steht und das ist ein guter Punkt, Sie darauf hinzuweisen, wie es jetzt weitergeht, weil es gibt nämlich genau für diese Beschreibung, die ich jetzt gegeben habe, gibt es einen guten Grund, es ist ein formaler Grund. Warum Frege auf die Idee kommt, Wahrheit als eine solche Qualifikation von Satzsinn zu sehen, ist nur erklärbar, wenn man sich ansieht, was er in Funktion und Begriff schreibt. Das ist der zweite Teil. Also die Fortsetzung folgt sicher an dieser Stelle.
Aber zum Verständnis. Ja. Ist für Frege jetzt, entsteht die Wahrheit jedes Mal neu im Sinn eines Satzes? Oder ist die von vornherein vorhanden? Als eine fixe Wahrheit.
Die Wahrheit ist nicht vorhanden. Wahrheit ist etwas, was wir als Qualität dem Satz zuschreiben. Entsteht immer neu, kann man sagen, ja. Nächstes Mal ist eine Tagung über Philosophie, Doktoratstudien. Ich habe es am Anfang gesagt, nächstes Mal fällt aus. Also erst wieder in 14 Tagen. Ich mache eine zusätzliche Sendung, zumindest eine Sendung, sage ich schon, eine Vorlesungssession, um diese Sachen aufzuholen. Wenn Sie, ich sage für die, die ein bisschen später gekommen sind, eine Möglichkeit wäre, dass wir in den Weihnachtsferien so ein, zwei Diskussionsveranstaltungen aufnehmen über das Thema dieser Veranstaltung und die zur Verfügung stellen, damit wir auf die entsprechenden Stunden kommen. Thank you.